Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, liebes Dolomitenstadt-Publikum, aber mein persönlicher Eindruck ist der, dass Männer eine recht offene, neue Beziehung zu ihren Sexualorganen pflegen. Aber wenn es darum geht, offen und vor allem ehrlich darüber zu reden und sich um deren Gesundheit zu kümmern, damit tun sich Männer schwer. Und das kann aber verheerende Auswirkungen haben. Und deshalb reden wir heute einmal Klartext. Wir sprechen heute vor allem über die Prostata und alles, was dazugehört, nämlich Vorsorge, Selbsthilfe und Sexualität. Mein Name ist Evelyn Gander und ich freue mich heute sehr, hier mit zwei Männern am Tisch zu sitzen, hier über den Dächern von Lienz im Dolomitenstadt-Büro, um offen über diese Themen zu sprechen. Das ist der Dr. Christoph Buchberger, du bist Urologe in Lienz, und Werner Greil. Werner ist der Leiter der Selbsthilfegruppe Männergesundheit und somit auch Selbstbetroffener. Danke für eure Bereitschaft, da mit mir über solche Themen zu sprechen.
Gerne. Gerne, danke für die Einladung.
Werner, du bist ein Selbstbetroffener. Du bist tatsächlich an Prostatakrebs erkrankt. Und deine Operation, die liegt aber erst 6 Monate zurück. Dir hat man die ganze gesamte Prostata entnommen. Wie geht's dir heute?
Ja, mir geht's gut. Ich bin als Betroffener, muss man sagen, früh genug dran gewesen. Ich habe mich von Anfang an in sehr guten Händen befunden. Mit meinem Urologen, also auch mit dem heutigen Gesprächspartner, ist mein Urologe, und im BKH Lienz bin ich sehr gut aufgenommen worden, gut aufgeklärt worden, und dann ist die ganze Geschichte gut gewesen. Ich war gute Operation in Lienz gehabt und heute bin ich genesen, Prostata ist komplett entnommen worden und mir geht es gut mit kleinen Einschränkungen, was noch nicht so ist, wie es davor gewesen ist.
Aber du gehst im Arbeitsalltag nach, du also schaust gut aus, schaust fit aus, dir geht es scheinbar wirklich gut.
So ist es. Der Arbeitsalltag, der ist dann relativ schnell wieder eingetreten, und nachher sind die Untersuchungen danach noch immer, und nach 8 Wochen und nach ein paar Monaten nachher, und die nächste steht jetzt in 4-6 Wochen wieder bevor, aber es geht mir gut.
Ja. Fein. Also ich als Frau weiß natürlich sehr wenig über die Prostata. Ich befürchte allerdings, dass manche Männer noch sehr viel weniger wissen als ich. Ich habe mich natürlich auf den Podcast ein bisschen vorbereitet und mich auch ein bisschen eingelesen. Und da habe ich gelesen, dass der Prostatakrebs die häufigste Krebserkrankung der Männer ist. Aber eigentlich ein recht gut zu behandelnder Krebsart. Und es gibt ja auch sehr viele neue Behandlungsmöglichkeiten in den letzten Jahren. Hat sich sehr viel getan. Aber trotzdem, es sterben immer noch jedes Jahr so an die 1300 Männer an oder mit der Prostata Krebs. Warum sterben immer noch so viele Männer, Christoph, wenn die Behandlungsmöglichkeiten so gut sind?
Zuerst einmal muss man sagen, die Prostata, wie du es richtig gesagt hast, viele Männer wissen auch nicht, wofür das Organ eigentlich da ist. Das ist nicht was, was nur die Frauen nicht wissen. Die Prostata hat den deutschen Ausdruck dafür, die Vorsteherdrüse, kennt heutzutage fast gar niemand mehr. Fast ein altdeutsches Wort geworden. Die Prostata hat eigentlich nur die Aufgabe, den Hauptanteil der Samenflüssigkeit zu bilden. Und dieses Organ Prostata macht den Männern offensichtlich, wenn man älter wird, Probleme. Das eine ist eben die Vergrößerung der Prostata. Dadurch, dass die Harnröhre, die ja dann ab der Prostata eine Harnsamenröhre ist, da durchgeht, kann es durch die Vergrößerung zur Einschränkung des Harnflusses kommen. Das ist dann das, wo die Männer dann merken, hoppla, es rinnt nicht mehr so. Aber das ist ja im Alter eh normal, so ungefähr wird es dann oft gedeutet, wenn sie bei mir in der Ordination erscheinen. Ist an und für sich erst spät gefährlich und führt dann zu größeren Problemen. Der Prostatakrebs macht im Frühstadium überhaupt keine Beschwerden. Und das ist das, was eben die Männer oft zu wenig beachten und dann eben einfach nicht zur Vorsorge gehen, wie man das nennt, sondern einfach erst, kommen, wenn irgendwo, vielleicht bei einer anderen Untersuchung, beim Internisten oder beim Hausarzt, bei der Blutspendeaktion bestimmter Blutwert, dieses PSA zum Beispiel, abgenommen wird und der nicht im Normbereich liegt und dann der Mann bei mir das erste Mal aufschlägt sozusagen. Seltener mit Symptomen, die dann wirklich von einem Prostatakrebs herrühren. Das war früher vor 40, 50 Jahren noch viel, viel häufiger, also dass man den Prostatakrebs erst durch die klinische Manifestation verspürt hat. Das waren dann eben, wenn er schon metastasiert hat, gestreut hat, in die Knochen gegangen ist und Männer mit unklaren Rückenschmerzen zum Beispiel beim Arzt erschienen sind und man dann draufgekommen ist, hoppla, der hat da metastasiertes, fortgeschrittenes Prostatakarzinom. Mhm. Das sieht man heute sehr selten, kommt aber auch immer noch vor.
Und das heißt, wenn man wirklich glaubt, solange man keine Beschwerden hat, braucht man nicht zum Doktor gehen, ich gehe erst, wenn ich Symptome habe, dann ist aber oft schon...
Das ist ein großer Trugschluss natürlich, ja.
Genau. Aber vor dieser Vorsorgeuntersuchung scheuen sich doch noch immer einige Männer davor, oder? Wie schaut es aus? Gehen mehr schon dorthin? Es ist ja auch viel Kampagne betrieben worden, viel Werbung, die Krebshilfe ist ja sehr aktiv. Wie schaut es aus, Christoph? Du bist ja schon länger. Wie lange bist du schon Urologe?
Ja, Urologe bin jetzt schon einige Jahre. Also in der Praxis, dass ich das so von der Vorsorge her beurteilen kann, bin ich jetzt 18 Jahre. Mhm. Also doch auch schon einen ziemlichen Zeitraum.
Und hat sich da was in diesen 18 Jahren ereignet, jetzt bezüglich dieser Vorsorge?
Ja, mir kommt schon vor, dass es langsam besser wird, dass eben auch jüngere Männer, obwohl sie keine Beschwerden haben, einfach sagen, das gehört sich so, habe ich gehört, ab dem 45. Lebensjahr oder spätestens ab dem 50., dass man einmal das Jahr zum Urologen geht und sich da mal durchchecken lässt, so wie man mit dem Auto in die Werkstatt fährt und Spickel machen lässt.
Oder wie Frauen zum Frauenarzt oder Ärztin.
Oder genauso, richtig. Mhm.
Ja, vielleicht sollte man ja statt Urologe auch Männerarzt ein bisschen dazu sagen. Die Kinder wachsen ganz selbstverständlich damit auf, dass die Mama zum Frauenarzt geht. Aber ja, wenn man vielleicht hören würde, die Buben und die Mädchen, der Papa geht zum Männerarzt, vielleicht hätte das einen pädagogischen Wert. Oder? Ja, egal. Aber der Urologe, Christoph, du bist sozusagen das Pendant ein bisschen zum Frauenarzt,
sagen wir so. So kann man sagen, natürlich, weil wir Urologen die männlichen Sexualorgane, also Hoden, Penis, Prostata, behandeln, aber natürlich auch das Urothema, also den Harntrakt, Niere, Blase, was bei den Frauen natürlich genauso vorhanden ist. Und deswegen haben wir ja nicht nur Männer, so wie die Frauenärzte nur Frauen haben, sondern eben auch Männer und Frauen. Aber ich würde sagen, 70-80% der Patienten sind doch Männer.
Du bist nicht nur ein Männerarzt, sondern auch für andere Sachen
zuständig. So ist es.
Ja, Werner, du bist auch regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gegangen. Und Christoph, was nicht, du wirst zu einem Kollegen gehen wahrscheinlich oder machst du das selber?
Ja, selber ist man mit sich sehr schleißig und schlampig, da ist gescheiter, man geht wirklich zum Kollegen.
Ja. Und warum gehen die Männer so ungern? Ist es wirklich so unangenehm, Werner?
Nein, finde ich überhaupt nicht.
Nicht so schlimm?
Nein, auch die ganze Geschichte, gar nicht. Aber irgendwie hat man einfach nicht so wie bei den Frauen, da gehen wir zur Mammographie, da machen sie das. Aber wir Männer, also das 45, ich habe meine erste Vorsorgeuntersuchung mir ein bisschen, vielleicht fast ein bisschen leicht gemacht. Also Blutspenden und da kriegst du in Tirol ein bisschen so eine Auswertung und da stehen ein paar Sachen dabei, Cholesterin, aber auch nachher der PSA-Wert, den kannst du bestimmen lassen. Und den habe ich mir immer angeschaut und solange der positiv war, bin ich nicht so wirklich gern auch zur Vorsorgeuntersuchung gegangen. Aber wie nachher, so ab 50, dann bin ich nachher ohne diesen auch zur Vorsorgeuntersuchung.
Und das, glaube ich, soll man auch erwähnen, gell? Weil sich da in Sicherheit zu wiegen, ach, ich gehe Blutspenden, der BSA-Wert, der passt das ist auch sehr gefährlich.
Gell? Das wollte ich jetzt gerade sagen, also der BSA-Wert ist eine große Erleichterung, den gibt es so seit Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, dass man den also in routinemäßig in die Vorsorge mit einbeziehen kann und da schon eine Einschränkung sozusagen viel früher Prostatakrebs erkennen kann, wo man noch nichts ertasten kann. Das ist ja diese, das wollte ich ihm davor sagen, wo sich viele fürchten, diese rektale Tastuntersuchung, also dass man mit dem Finger von hinten über den Enddarm die Prostata abtastet, wo sich manche Männer einfach irrsinnig schwer tun und sagen, das lasse ich nicht machen bei mir, dass ich mich da in gebeugter Stellung sozusagen mit meinem Hintern dem Arzt zum Gesicht gewandt sozusagen, ja, mit Bück, und der tastet da meine Prostata ab. Das ist eine Erniedrigung und Unterwerfung und sowas. Das wollen Männer manchmal nicht. Mhm. Aber wenn man sagt, es geht im Prinzip um eine kurze Untersuchung, wo man was tasten kann, dann ist das, wenn man das so mal als medizinischen Diagnoseschritt sozusagen einfach nimmt, dann ist das eigentlich eine ganz banale und unauffällige Sache, die jetzt nichts Verwerfliches an sich zu bedeuten hat.
Entschuldigung, dass ich jetzt die kurz unterbreche, aber so wie du es sagst, es seien die Personen auch unterschiedlich. Also mir hat das jetzt überhaupt nichts getan, aber aus deiner Erfahrung siehst du das jetzt, wie das jetzt andere Männer halt sehen.
Ja.
Ja, was sie da, der eine meint, es ist mit Schmerzen verbunden, so etwas, na, da gehe ich nicht hin, gleich wird es an sonst nicht geht, aber so sehe ich das auch, ja. Mhm. Ich selber habe da keine Probleme.
Ich wollte gerade sagen, für viele ist der Besuch beim Zahnarzt oft schlimmer als die urologische Untersuchung.
Das ist meistens die Angst vor der, wenn man es nicht weiß, wie es abläuft.
Genau, und das ist ja, weiß, wie gesagt, das war früher, war der Urologe der den goldenen Finger gehabt hat, das war der beste Urologe, weil der sozusagen im frühesten möglichen Stadium da was ertastet hat. Das war die einzige Möglichkeit, da bezüglich Prostatakrebs was zu spüren. Die Zeit ist ja vorbei. Es ist jetzt wesentlich häufiger, dass man dann Prostatakrebs durch den PSA-Wert eine Erhöhung von diesem Wert erkennt, und viel seltener, dass man durch die Tastuntersuchung nur erkennt. Mhm. Das ist auch wissenschaftlich mittlerweile so festgehalten worden, aber trotzdem verzichte ich nicht komplett auf diese Untersuchung. Wenn es einer gar nicht haben will, dann ist es auch kein Problem, aber in einem von 1000 Fällen ungefähr, und das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung jetzt schon sagen, ist es schon so, dass trotz unauffälligen PSA-Wert manchmal ein sehr auffälliger Tastbefund vorliegt. Mhm. Und da habe ich nicht nur Prostatakrebs, auch Rektumkarzinome oder Lymphome zum Beispiel erst diagnostiziert schon.
Die kannst du ertasten.
Den man dann auf etwas draufkommt, was man sonst ohne diese Untersuchung vielleicht nicht erkannt hätte.
Also eine Vorsorgeuntersuchung vielleicht zusammengefasst, ab 45 Jahren oder 50 sagt soll man es machen, jährlich einmal.
Die urologische Vorsorge.
Und das geht so, da geht man hin, das dauert auch nicht so lang, da geht es um einen Bluttest für den PSA, bin ich richtig?
Richtig.
Und danach noch eine Tastung mit mit Handbeschuss.
Es ist viel, viel mehr dabei natürlich.
Ja,
man fragt den Mann, wie es ihm generell geht, wie es ihm beim Wasserlassen geht, diese Symptome alle, die da da nachts aufstehen muss, ob der Harnfluss verringert ist, ob er das Gefühl hat, die Blase entleert sich nicht richtig, ob brennende Schmerzen, ob Blutbeimengung beim Harn bemerkt worden sind, ob er Ziehen in der Leiste ist, ob er Ausstrahlung in die Nierenlager da ist.
Also da geht es wirklich einfach
beim Hoden, was größer oder kleiner wird, wie die sexuelle Zufriedenheit ist, die auch dazugehört, ist ja auch sehr unterschiedlich. Und da gibt es ja auch Erwartungshaltung des Mannes an sich selber, beziehungsweise was er meint, was die Partnerin erwartet. Und das deckt sich oft überhaupt nicht mit dem, was sozusagen Wahrheit ist und so.
Ja, genau. Und natürlich ist immer, betrifft das alles natürlich die intimsten Körperregionen des Mannes. Und ein Mann identifiziert sich dann oft auch damit, nicht? Und das ist dann, wenn es einmal jetzt nicht so hinhaut oder wenn wirklich eine Krebsdiagnose vorliegt, ist das sicher eine ganz starke psychische Belastung dann, weil es ja auch darum geht, wie es dann weitergeht und auch mit der Männlichkeit dann, weil es betrifft natürlich ja auch dann die Männlichkeit jetzt im Sinne oder Sexualleben zumindest. Ne? Werner, wie war das dann bei dir? Du bist zur Vorsorgeuntersuchung gegangen und irgendwann gab es dann die Krebsdiagnose. Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast keine Beschwerden gehabt, gell, glaube ich, hast du mal gesagt.
Nein,
und dann kam trotzdem die Diagnose.
Ja, das war so auch über den PSA-Wert, was der Christoph gerade gesagt hat. Da sind wir noch draufgekommen und haben gesagt, ja, jetzt schauen wir mal in BKH Lienz, dass man ein MRT macht. Und in den MRT ist dann schon was festgestellt worden, dass etwas nicht so in Ordnung ist, wie es sein sollte. Und dann ist das, hat es noch die ersten Gespräche gegeben. Und dann ist es weiter hingegangen, dann hat man sich zu einer Biopsie hat man gemacht. Und da hat man nachher genau gesehen, dass überall vielleicht kann das dann noch der Christoph noch genauer sagen aus der medizinischen Sache, aber so wie ich es noch weiß, da sind verschiedene Proben in der Biopsie entnommen worden und da hast du geschaut, was da drinnen ist. Und die sind alle positiv gewesen, also da war überall was drinnen und dass wir gesagt haben, okay, da gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits bei mir war es halt so der Fall, entweder Entfernung der kompletten Prostata, aber auch es war die Möglichkeit einer Bestrahlung gewesen. Und da bin ich noch gut aufgeklärt worden, habe das mit meiner Familie dann auch gut besprochen, mit der Partnerin, aber auch mit unserem Sohn besprochen. Und dann habe ich mich aber relativ schnell für die Geschichte der Komplettentnahme entschlossen. Mhm. Aber schon mit dem Wissen, was dann auf einer gewissen Weise noch auf mich zukommt. Mhm. Das war mir schon ganz wichtig. Mhm. Aber dann bin ich auch nicht in ein Loch gefallen, wie es einige vom anderen Betroffenen gehört habe, die was echt in ein tiefes Loch gefallen sind und männlich und er kann keinen Sport mehr ausüben zum Beispiel im Moment. Und das war für mich überhaupt kein Problem. Und dann Anfang Juli habe ich noch den Termin gekriegt und da bin ich ganz locker hingegangen. Und ich war in besten Händen und so ist von vorne bis hinten, hat das dann wunderbar funktioniert. Und nach einigen Tagen, nach 10 Tagen, bin ich aus dem BKH wieder entlassen worden. Und ja, dann waren halt ein paar Sachen nicht mehr so wieder davor gewesen ist und dann hat man halt damit umgegangen, ja.
Was ist dein Geheimnis, dass du nicht in ein Loch gefallen bist, dass du sagst, du bist da ganz gelassen hingegangen?
Ja, das wird schon ein generell Geheimnis will ich nicht sagen.
Oder ein Tipp vielleicht, wenn man so eine Krebsdiagnose kriegt, ich meine, wie fühlt man sich da, wie geht man damit um? Ja,
der Name Krebs ist schon wie ein Damoklesschwert da hinten irgendwo. Aber ich habe eine sehr positive Einstellung zu allen Dingen im Leben. Mhm. Und ich habe mir von vornherein gesagt, du hast da nichts vorzuwerfen. Ich war früh genug dran und das Leben wird schon weiterhin das gut mit mir machen. Mhm. So ist es auch gewesen.
Also, und Vertrauen hast du gehabt?
Ja, auch. Vertrauen habe ich zu zollen gehabt. Mhm. Ja. Es war.
Aber dir war schon bewusst, dass es natürlich auch. Ja, auch schlecht vielleicht ausgehen könnte, oder war das bei dir nicht Thema? War das immer schon so, dass du früh genug dran warst bei den Untersuchungen, dass man gesehen hat, es sind noch keine Metastasen? Also das war ja eigentlich das Positive der Sache.
Es war schon, aber es hat schon besser ausgeschaut. Also vielleicht sagt das der Christoph auch noch einmal. Mir ist es so erklärt worden, da gibt es also eine Skala von 0 bis 5. Ja. Und bei mir jetzt geheißen, ich bin da zwischen 3-4+ drinnen und da drinnen sollte man schon etwas tun. Und relativ schnell sollte man da vielleicht was tun nachher. Aber es gibt natürlich noch oben auf, da wo es nachher noch problematischer ist und die, was dann auch vielleicht ein bisschen mehr wegnehmen müssen bei der Entnahme, die Nervengeschichte ein bisschen stärker abtragen, das was bei mir noch Gott sei Dank nicht so notwendig gewesen ist.
Und es gibt ja ganz unterschiedliche Behandlungsmethoden. Es gibt ja nicht die Universaltherapie, also bei jedem Mann, glaube ich, muss eine maßgeschneiderte Therapie dann irgendwo gefunden werden, zusammen mit dem Arzt. Und ich merke schon, dass du, Werner, ein großes Wissen hast über deine Krankheit. Hast du es dir angeeignet? War das auch ein Teil deiner Selbstfürsorge, dass es dich gestärkt hat? Ich meine, Wissen wirkt ja auch der Angst generell entgegen und du weißt sehr viel über deine Krankheit. Oder Christoph, ist das etwas, was auch helfen kann, wenn sich Menschen, Männer damit auseinandersetzen mit den Behandlungsmöglichkeiten? Weil schlussendlich, du kannst den Mann beraten, aber die Entscheidung muss er selber treffen.
So ist es. Also im Endeffekt ist vielleicht, wenn ich kurz, bitte, wie der Werner darauf gesagt hat, also in der Diagnosefindung eines Prostatakrebses ist halt so, dass man eigentlich, wie er richtig gesagt hat, ein MRT der Prostata macht. Da ist man mittlerweile so gut, dass man gewisse Areale erkennen kann, die dann eben mit hoher oder sehr hoher Wahrscheinlichkeit Krebszellen enthalten können und dass man dann in einer sogenannten Fusionsbiopsie, also wo man Ultraschall gezielt mit Fusionierung der MRT-Bilder mit dem Ultraschall aus diesen verdächtigen Regionen besonders, aber auch aus den anderen Arealen der Prostata Gewebsproben entnimmt. Und da, wie es der Werner erzählt hat, ist es sehr häufig so, dass man dann doch wirklich eine Diagnose findet von diesen krebsbefallenen Arealen. Mhm. Und da gibt es jetzt diese Einteilung von 0 bis 5 oder 1 bis 5, wie du gesagt hast, das ist nach einem Pathologen Gleason benannt. Da geht es mehr oder weniger darum, die Aggressivität dieser Krebszellen kann man dann histologisch beurteilen. Und wenn heutzutage ein 4er Gleason dabei ist, dann sagt man, da sollte man auf jeden Fall was tun, unabhängig davon, ob da nur ein ganz ein kleiner Anteil in der Prostata vielleicht befallen war und von 12 Proben nur eine befallen war. Wenn da ein 4er dabei ist, dann weiß man, hoppla, das macht, das wird weiter fortschreiten, da müssen wir jetzt aktiv werden. Es gibt Fälle, wo man nur 3er drin hat, in ganz wenig Anteil von den Proben, wo man dann sagen kann, das kann man noch beobachten, da passiert im nächsten paar Monaten oder Jahr vielleicht nichts, das reicht, wenn man das ein sozusagen aktives Überwachen, eine Active Surveillance Therapie macht. Aber auch nicht für jeden Patienten, sondern nur in einem bestimmten Alter. Wenn einer sehr jung ist, dann würde man da auch sagen, ja, hoppla, möchtest du das wirklich haben? Jetzt bist du 51 Jahre, ja. Du kannst 100 werden heutzutage von der Lebenserwartung, alle Jahre dir wieder eine Probe entnehmen und hoffen, dass es nicht aggressiver weiter muss und was machen. Das kann man heutzutage beim eher älteren Patienten natürlich, wo man sagt, da wird er wahrscheinlich daran nicht sterben, sondern wenn andere Faktoren zum Tode führen, altersbedingt, kann man das eher anbieten. Aber wie gesagt, beim 4er Gleason sollte man auf jeden Fall, wenn die Diagnose Prostata beschränkt ist, eine lokale Therapie anbieten und die ist so, wie du richtig gesagt hast, Werner, entweder eine Komplettentfernung, eine Totaloperation oder radikale Prostatektomie, wie man es auch nennt, oder eben eine Bestrahlungstherapie der Prostata. Mhm. Wobei man eher dazu tendiert, wenn jemand körperlich fit ist und gut benannt, so wie du es nach wie vor bist, schon wieder neben mir sitzt, muss man auf jeden Fall sagen, dann ist die Operation eigentlich die in erster Linie anzustrebende Therapieform. Ich meine,
auch die unterschiedlichen Behandlungen haben natürlich auch unterschiedliche Auswirkungen dann, aber alle doch auf das Sexualleben des Mannes, nicht nur dann eben des betroffenen Mannes, automatisch natürlich auch auf deren Partnerin oder Partner. Und deswegen gehören wahrscheinlich diese ja immer mit einbezogen. Werner, war das dir von Anfang an, hast du von Anfang an oft mit deiner Partnerin darüber sprechen können? Hast du sie auch mitgenommen zu den Besprechungen, zum Arzt oder wie ist das?
Zu den Besprechungen habe ich sie nicht mitgenommen, aber natürlich hat man über das gesprochen, weil es ist, das Thema ist natürlich schon bei uns ich bin über 30 Jahre verheiratet, mit meiner Partnerin, wir haben einen Sohn und die Familienplanung ist mehr oder weniger abgeschlossen. Mhm. Aber das haben die Ärzte natürlich auch schon gesagt, du musst dir bewusst sein, es ist keine, die Samenflüssigkeit wird abgezwickt oder die Röhre wird abgezwickt und da kommt, wenn ich es jetzt einmal so nett sagen darf, kommt nichts mehr raus. Mhm. Und die Möglichkeit, wenn man die nur weiter an einer weiteren Familienplanung oder denkt, kann man die Samenflüssigkeit davor natürlich schon abnehmen und sogar einfrieren. Die Möglichkeit ist auch angeboten worden. Mhm. Aber das ist jetzt bei mir jetzt nicht der Fall gewesen. Ich habe gesagt, nein, für mich ist das jetzt nicht mehr unbedingt notwendig. Und danach nach der Operation, braucht es schon eine Zeit, bis sich die Nerven wieder so wieder entwickeln oder wieder so entspannen, dass man wieder ein steifes Glied zusammenbringt und dieses klassische, wie man es kennt, Geschlechtsleben oder Sexualleben wieder aufzunehmen. Mhm. Und da braucht es natürlich schon auch eine gute Partnerin, die was da ein Verständnis hat und es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man ein positives Miteinander auch nach 30 oder 35 Jahren Ehe leben kann. Mhm. Und so haben wir das gemacht. Ja. Mhm.
Danke für die Offenheit da, Werner, weil, glaube ich, gerade über Sexualleben zu sprechen, ist nicht einfach. Und ich glaube, das tun ja auch oft Partner, ich unterstelle es jetzt einmal, miteinander, haben es ja auch da untereinander schon gar nicht leicht. Und du als Arzt, Christoph, mit deinem Arzt kann man ja reden, du hast Schweigepflicht. Aber wie empfindest du das? Sind junge Menschen jetzt offener als wie die Älteren? Ist es eine Generationsfrage?
Nicht unbedingt, würde ich sagen. Also es ist sehr individuell. Es gibt bei den Jungen auch ganz viele, die überhaupt nicht drüber reden wollen oder das auch nicht können. Und bei den Älteren sowieso. Was ich jetzt noch sagen wollte, also wenn es zum Diagnoseaufklärungsgespräch kommt, schaue ich immer nach Möglichkeit, dass die Partnerin vom Patienten mit dabei ist. Dass sie einfach wirklich von Anfang an auch schon hört aus meinem Munde, weil oft das geht man dann als Patient haben und sagt, jetzt hat mir der Doktor das und das gesagt und was heißt das für uns eigentlich? Und sagt dann von Anfang an, auch wenn man es da oft nicht wirklich hören will, weil da hört man nur das Wort Krebs und dann ist eh schon Blockade da. Das muss man oft in einem zweiten oder dritten Gespräch dann nachher nochmal wiederholen. Was heißt das für mich als Betroffener oder was kann es heißen und was heißt das für mich als Partner meiner Frau für unser gemeinsames Dasein. Und da ist mir eben ganz wichtig, dass die Männer, bei dir Werner ist es jetzt Gott sei Dank so, dass du sagst, du hast wieder eine Erektionsmöglichkeit. Das ist leider bei diesem Eingriff nicht bei 100% der Männer der Fall. Das kommt eben jetzt darauf an, wie du gesagt hast, wie sehr man nervschonend operieren kann, auch von der Aggressivität von der Prostata. Das versucht jeder Operateur möglichst immer zu machen, aber kein Operateur der Welt kann das versprechen, hundertprozentig vor der Operation, dass das danach so funktioniert, wie man es davor gekannt hat. Aber dass das Paar einfach merkt, hoppla, da werden wir uns auf was Neues einstellen müssen, unsere Sexualität wird neu entstehen müssen, in einer anderen Form, wie wir es bis jetzt gekannt haben. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass das sowohl der Mann wie die Frau verstehen. Oft ist es ja so, dass die Frau dann meint, mein armer Mann, jetzt hat er das, was ihm immer so wichtig war, das hat immer so gut funktioniert, das ist jetzt auf einmal weg, ich darf mich ja nicht mehr auf das anreden. Zieht sich zurück. Und der Mann denkt sich, jetzt bis das, was immer funktioniert hat, was ich meiner Frau immer bieten habe können, das funktioniert jetzt nicht mehr so. Ich darf sie ja nicht mehr berühren, in die Richtung anreden, weil es haut dann eh nicht hin. Und dann geht die Beziehung so auseinander und keiner redet drüber. Und genau das ist der Punkt, wo man sagen muss, von Anfang an, und das ist mal bei dem Erstgespräch schon wichtig, dass sie sagen, red's miteinander. Das ist ein Thema, das kannst du dir jetzt im Moment, wo du da mit deiner Frau vor mir sitzt am Schreibtisch, vielleicht nicht vorstellen, dass das einmal so wird, aber das wird so kommen und ich weiß es, weil es einfach alle betrifft.
Und du den hast einen mehr oder weniger. Erfahrung,
und dass man das einfach von dem Punkt weg schon anspricht und viele sagen dann einfach, ja, das ist mir liegen zusammen, der wird zwar nicht mehr steif und es kommt sowieso kein Ejakulat mehr, aber ja, genau. Irgendwann habe ich das Gefühl, so wie früher, wie es beim Orgasmus war. So ist und es ist genauso schön, ich habe sogar einen Patienten, der sagt, so schön war es früher nie. Also das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, aber ist einfach eine ganz andere Form vom Zusammensein und auch intim miteinander zu sein. Das ist
ganz es gibt wichtig. Ja Medikamente auch, wo man auch sagen kann, das ist auch wieder unterschiedlich, da eine wildes Medikament nehmen.
Genau, die funktionieren bei vielen auch, aber auch nicht bei allen und da gibt es halt verschiedene Dinge.
Jetzt ist natürlich die Impotenz ist natürlich eines der Auswirkungen oft, sagen wir mal, aber natürlich auch die Inkontinenz. Ist und richtig, ich kann mir jetzt vorstellen, dass auch bei anderen Krebserkrankungen, ehrlich gesagt, wenn man jetzt die Diagnose hat, dann die Belastung hat, dann operiert wird, vielleicht Schmerzen hat, Ängste hat und dann noch inkontinent ist, dass man vielleicht da auch mit dem Lustempfinden, dass das da auch ein bisschen hapert, weil das Lustempfinden spielt sich ja viel im Kopf ab. Und ich kann mir vorstellen, dass auch oft, wenn man so krank ist, auch Erektionsstörungen bei anderen Krankheiten natürlich auftreten. So weil es ist ja alles auch mit der Psyche ganz eng verbunden. So das darf man ja auch nicht vergessen. Und dass es auch eine Zeit braucht und ist auch legitim, wenn man einmal nicht so funktioniert, glaube ich. Und aber wie du sagst, mit der Partnerin zu sprechen, ist natürlich ganz wichtig. Und ja, und gerade bei den psychischen Belastungen, da muss man sich auch sehr bewusst sein, dass die natürlich einhergehen. Nicht, wenn man jetzt sich gerade mit diesem Sexualorgan als Mann identifiziert, weil es eh immer so gut funktioniert hat. Und leider glaube ich halt zumindest, dass manche der Sexualleben immer nur auf die Penetration irgendwie reduzieren, was ja unglaublich schade ist. Nicht? Und dass dann wirklich sie glauben, dass es dann vorbei ist. Vielleicht darf ich kurz erwähnen, ich habe mich natürlich im Vorfeld schon ein bisschen informiert über das Thema. Ja, und ich lerne unglaublich viel dazu. Und das ist sehr spannend, nämlich die Prostata an sich schon. Und auch zu der Prostata-Erkrankung hat sich einer von mir sehr geschätzter Journalist und Moderator, der Gerd Skobel, geäußert. Er ist nämlich auch erkrankt, er ist auch operiert, gell, hat sie auch entnommen. Und er spricht ganz offen über seine Krebserkrankung und eben auch über seine Erektionsstörung jetzt nach der Operation. Gell. Und er plädiert dafür, dass, wenn vor der Operation, vor der Behandlung genügend Zeit vorhanden ist natürlich, dass man sich schon vor der Behandlung versuchen soll, eine neue Sexualität zu entwickeln, die eben auch vielleicht ohne Penetration funktioniert. Nicht? Und auch das weite Feld eben dieser Sexualität eben ein bisschen durchforscht und erforscht. Und er sagt, dass es anfangs auch für ihn verstörend war, wenn man sexuell erregt ist, aber ohne dass es sich körperlich eben zeigt. Und das wäre oft der Punkt, wo dann viele aufgeben, weil da spielt der Scham eine Rolle, die Frau meint eben vielleicht, ach, da ist nichts. Und dann lassen es viele. Und er selber war ganz begeistert, dass eigentlich die Orgasmusfähigkeit mit einer Erektion eigentlich jetzt gar nicht zusammenhängen. Also, so dass man sehr wohl orgasmusfähig ist, auch ohne steifes Glied, auch ohne Erektion. So. Und natürlich spielt sich viel im Kopf ab, nicht?
Genau, der Orgasmus ist ein Lusterleben, das sich im Kopf abspielt, das eigentlich mit der körperlichen Reaktion nicht zwingend vergesellschaftet ist. Von der Natur her ist es logischerweise so gemacht worden, damit die Fortpflanzungsfähigkeit, die ja auch mit dem zusammenhängt, überhaupt gegeben ist. Nicht? Weil wenn da jetzt das nicht der Samenerguss in Zusammenhang mit dem Orgasmusgefühl wäre, dann würde sich die Menschen nie fortpflanzen, wenn das nicht zusammen.
Aber es ist die Erregung und jetzt nicht nur, ich meine, nicht nur harmloses Kuscheln, sondern erotische sexuelle Begegnungen seien auch ohne Erektion möglich.
Natürlich.
Ja. Es braucht halt auch Üben. Und das sagt er nämlich auch noch der Gerd Skobel. Er sagt, weil nach der Operation, wie wir schon angesprochen haben, diese Nervenstränge, die sind ja dann geschädigt und dass die wieder besser regenerieren und zusammenwachsen und wieder funktionieren, da kann der Mann schon auch etwas das unterstützend beitragen. Und er plädiert dafür, oder er gibt den Tipp eben üben, üben, üben. Christoph, ja, was sagst du dazu?
Ja, nicht üben, wie bis man...
aber er sagt aber, dazu, aber, dass man...
Nein, aber es ist wie der Werner schon gesagt hat, es dauert seine Zeit. Es dauert Monate bis Jahre. Also ich sage immer, es kann 2 Jahre dauern, bis sich die Erektionsfähigkeit nach so einer Operation wieder verbessert. Aber es macht wenig Sinn, wenn der Mann nach 2 Jahren dann das erste Mal sagt, so, aber jetzt sind 2 Jahre um und ich habe bis heute keine Erektion gehabt. Jetzt war schon recht, dass was geht, nicht? Mhm. Das Schwellkörpergewebe ist im Prinzip wie ein Schwamm, muss gedehnt werden, da muss Blut einströmen, muss geübt werden, das muss sich füllen und wieder entleeren, dass das eben normal funktioniert, wie man es gewohnt war, über Nerven stimuliert, dass da wieder mehr einströmt, als abfließt und dadurch die Schwellung entsteht. Das kann man versuchen, indem man, ich sage mal, salopp selber Hand anlegt, oder es gibt halt verschiedene Möglichkeiten mit Vakuumpumpen zum Beispiel, dass man sowas, klingt sehr mechanisch und abstoßend für viele. Ich sage auch immer, bitte nicht da neben der Frau im Bett gleich die Vakuumpumpe drüber stülpen und dann hoffen, dass das funktioniert, sondern das muss man zuerst einmal allein schauen, wie das geht und so weiter. Ist auch nicht jedermanns Sache. Viele sagen auch, nein, das will ich gar nicht, bevor ich das mache, lassen wir es lieber ganz. Das muss man aber wissen, muss man offen kommunizieren, wie gesagt. Und diese Medikamente, also aus der BDE5-Hämmer heißt man es ganz allgemein, also Viagra und Cialis sind diese Urpräparate, die da genommen worden sind. Da gibt es inzwischen viele Nachbaupräparate, die deutlich günstiger sind. Und sowas gehört, sollte man auf jeden Fall dann versuchen.
Und so deine Tipps für einen Therapieerfolg?
Zeit lassen, sich selber nicht unter Druck setzen, das ist einmal das Wichtigste. Und unbedingt mit der Partnerin das auch besprechen.
Also sehr viel natürlich ist man psychischen Belastungen ausgesetzt, ja, natürlich. Gell? Und was ist auch noch interessant ist, und das glaube ich, von dem haltest du auch sehr viel, es ist das Beckenbodentraining bei Männern, auch schon vielleicht das vor der Operation. Weil Beckenbodentraining, das natürlich, an das denkt jeder an Frauen, nach der Geburt, Beckenbodentraining oder natürlich genau, auch, wenn man älter wird als Frau, auch fürs sexuelle Empfinden. Aber für die Männer ist es genauso, glaube ich.
Für die Kontinenz.
Wollte ich gerade sagen, ja, genau, das ist der andere Aspekt.
Ja, aber auch natürlich wichtig.
Weil es muss man auch einfach wieder einmal versuchen, den Druck aufzubauen und etc. Zu schauen. Und das ist natürlich mit einem gezielten Beckenbodentraining schon sehr vorteilhaft. Ja. Und das habe ich auch ein bisschen gemacht und mir ist es dann auch relativ gleich gut gegangen in der Richtung. Aber das wollte jetzt einmal kurz, was der Christoph jetzt zuerst gesagt hat, das ist auch so ein Tabuthema beim Mann, mit Scham behaftet, Hand anzulegen. Selber da mal zu schauen, ich kann sagen, bei meinem Vater, ja, greift das ja nicht an und das ist böse und du kommst nachher in die Hölle runter, wenn du da was angreifst. Aber jetzt ist es natürlich sinnvoll und vielleicht auch für den einen und anderen auch davor irgendwo für das Sexualleben, dass das da auch dazugehört. Und da ist es auch hilfreich, auch selber zu schauen, wie geht es da und wie funktioniert das. Aber in der Einbeziehung der Partnerin natürlich, ja. Das war jetzt einmal das, was ich noch sagen wollte, aber Beckenbodentraining, weil die Inkontinenz ist natürlich schon auch ein Riesenthema, wenn man ein bisschen jünger ist, mit Mitte 50, und nachher muss man halt immer schauen, mit Einlagen und mit Windeln oder mit diesen Sachen umzugehen und dass man immer wieder sauber, hygienisch ist, das muss man auch lernen. Das muss man am Anfang sicher umgehen, und das funktioniert dann auch. Es gibt da auch schon relativ gute Einlagen und etc. Und die ersten Wochen braucht man das auf alle Fälle, aber dann mit Training wird es dann immer weniger. Und da hat mir auch das Beckenbodentraining sehr geholfen, dass man sagt, dann braucht man einmal in der Nacht nichts oder braucht man unter Tag halt ein bisschen weniger und so ist es weniger und weniger geworden.
Da wollte ich nur sagen, natürlich der Inkontinenz sind wir Männer ja sehr benachteiligt gegenüber den Frauen, wenn man sich jetzt die Anatomie so vorstellt, beim Mann ist der Beckenboden eigentlich total verkümmert. Wir brauchen zeitlebens den Beckenboden so gut wie gar nicht, weil die Prostata ja die Harnröhre umschließt. Die hat sogar noch den Vorteil, dass sie ab dem 40. Lebensjahr, wie ich am Anfang gesagt habe, größer wird, die Harnröhre ein bisschen abdrückt, der Harnstrahl deswegen dann beim älteren Mann schwächer wird und so weiter. Das heißt, die übernimmt mir einen Teil meiner Kontinenzfähigkeit. Wenn jetzt die Prostata entfernt wird, dann ist plötzlich dieser Schließmuskel, der eigentlich nie trainiert wurde, von einem Tag auf den anderen soll der das alles heben. Und das schafft er einfach nicht. Da sind die Frauen, die kennen das oft schon nach Geburten von den Kindern, wenn der Beckenboden gedehnt ist, dass sie halt Probleme haben und sagen, ich muss da Übungen machen und da wieder schauen, dass das wieder gestrafft wird, dass ich dann wieder normal meinen Alltag machen kann und nicht beim Husten und beim Niesen, beim Laufen, beim Hüpfen und so weiter, dass ich dann Haaren verliere. Das kennen die Männer gar nicht. Und wenn ein Mann jetzt mit 60 Jahren, sage ich mal, seine Prostata rauskriegt, dann hat er 60 Jahre lang diesen Muskel eigentlich gar nie betätigt. Das heißt, er weiß nicht einmal, wo der ist. Der tut sich oft schwer, den anzusteuern, weil er gar nicht weiß, wie man da tut. Das muss erst einmal jemand an beibringen, welche Muskeln sind, das kann ich gar nicht.
Vor der Operation, oder?
Idealerweise, das gelingt leider nicht immer aus Zeitmanagementgründen, dass man schon vor der Operation zu einem Physiotherapeuten oder Physiotherapeutin geht, die sich auf dieses Beckenbodentraining spezialisiert hat, die das dann auch ansteuern kann und sagt, genau das ist jetzt der Muskel, den man danach wird brauchen und den wird man danach stimulieren müssen. Dann kann man Elektrostimulation zum Beispiel zusätzlich machen, dass man die Nerven, die dafür zuständig sind, gezielt ansteuert und so weiter. Aber das ist jetzt. Ja.
Aber trotzdem muss ich, weil ich jetzt gerade einen Urologen da bei mir sitzen habe, muss ich es ein bisschen ausnützen. Der Beckenboden beim Mann hat ja eigentlich schon keine Funktion. Braucht der Mann ihn gar nicht trainieren? Hätte es überhaupt keinen Sinn, wenn der Mann schon immer ein bisschen den Beckenboden trainieren würde?
Sinn. Der Mann braucht den schon auch. Also wir sagen immer so salopp, dass wenn man den letzten Tropfen noch so rausdrückt, das am Klo, wenn man fertig ist, ein bisschen nicht so, dann das letzte Tröpfel, was dann geht, da tut man unten so zusammenzwicken. Aha. Das ist der Muskel, den man dann da sozusagen trainieren sollte. Oder gefühlsmäßig den Penis in den Bauch hineinziehen. Mhm. Das ist so. Aber es ist ganz schwierig, das jetzt
ich verstehe. Wirklich. Also wir Frauen, ich glaube, wir wissen, also ich weiß.
Es ist einfacher zu sagen, du nimmst eine Hand in die Hand und machst.
Das ist klar. Genau. Aber jetzt noch einmal, wir Frauen haben auch sowas Ähnliches wie ein Prostata, glaube ich. Gell? Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja.
Man sagt, es ist was anderes. Egal. Alles klar. Werner, zu dir noch einmal. Ich bin ganz schon bei unserem Vorgespräch. Ich war ganz positiv überrascht, hast du mich mit deiner Offenheit. Gell? Ich kenne gerade in unserem Alter, du bist jetzt knapp über 50.
Naja, bin schon knapp 60.
Knapp 60? Ja. Schaut gut schon, aus.
Ja, meine 50 wäre ja im Mai.
Ja, sicher.
Also, ja, aber danke für die
Blumen. Vor allem, wenn du erzählst, wie du jetzt aufgewachsen bist, mit welchen Prägungen wir leider bei uns immer noch mehrere aufgewachsen sind in unserer Generation, leider, dann wundert es mich doch, dass du so offen und ehrlich über das reden kannst. Weil ich kenne wenig Männer, ehrlich gesagt, auch die, was nach außen vielleicht cool wirken, die jetzt hier sitzen würden und da ganz offen über solche Themen da sprechen würden.
Ja, na, vielleicht ist es mein Naturell, dass ich da offen sprechen kann drüber. Aber ich habe, muss ich schon ganz ehrlich sagen, ich habe mir das schon, diese Aufarbeitung mit meinem Vater, mit der ganzen Erziehung, das ist schon auch ein Prozess gewesen, denn was ich mir gestellt habe, deswegen kann ich da auch so offen reden. Ich weiß nicht, ob ich es vor 10 Jahren machen noch gekannt, aber jetzt kann ich es und jetzt bin ich ganz offen. Aber es war auch ein Prozess, nicht nur die Krankheit, sondern auch die Aufarbeitung einer Kindheit etc., die habe ich mir gestellt und das, glaube ich, hat mir da
auch durch geholfen. Die Krankheit jetzt auch?
Nein, das war schon davor schon, dass ich das gemacht habe, ja, aber es kann vielleicht ein Grund sein, dass ich das alles so positiv und etc. Und offen begegnet bin.
Ich finde es ganz toll und ich finde es sehr vorbildhaft für andere Männer. Ja, und deswegen finde ich ja ganz toll, dass du diese Männer-Gesundheits-Selbsthilfegruppe gegründet hast. Du bist dann der Leiter der Selbsthilfegruppe. Es geht ja erst ganz frisch los, ich glaube im Februar hast du
gesagt. Ja, im Februar haben wir das erste Mal. Das wird dann jeden vierten Mittwoch im Monat sein. Selbsthilfe, wir sind gerade beim Ausarbeiten von einem Folder etc. Und da sollen wir oder möchten wir gern eine Plattform sein, wo man mit diesen Problemen der Männergesundheit auch auf uns zukommen kann. Und wo wir selber auch lernen und unterstützen werden, wie man den Männern auch helfen kann. Nicht nur im Prostata. Der Christoph hat auch im Vorfeld da gesagt, es gibt auch andere Erkrankungen, wo hohe Todeszahlen sind, aber wo man vielleicht mit einer Vorsorgeuntersuchung auch schon etwas machen kann.
Ja. Und das Reden darüber findest du wichtig, weil sonst würdest du ja keine Selbsthilfegruppe gründen. Hat es einen Wert, auch mit gleichgesinnten Betroffenen zu reden? Natürlich mit dem Arzt auf der einen Seite, aber auch jetzt mit Betroffenen?
Ja, auf alle Fälle. Es heißt ja, der Podcast da, Reden hilft. Reden hilft immer, miteinander das zu reden. Und es gibt, viele haben Angst, das ist jetzt eine falsche Frage oder eine blöde Frage. Es gibt keine blöden Fragen. Das kann man alles sachlich etc. Beantworten.
Und bei und euch ja, bleibt ja auch alles bei euch in der Selbsthilfegruppe. Das ist ja ein intimer Ort, wo wirklich nichts nach außen kommt, nicht? Wo man sich ganz öffnen kann. Und
das ist mir generell mein Naturell auch, wenn ich auch so Betroffene, so Bekannte und Freunde habe, die was auch die Krankheit haben, ja, da gehe ich nachher nicht heim und am Wirtshaustisch rede ich über das Thema. Nein. Soll schon untereinander sein und ein geschützter Rahmen sein, sagen wir es einmal so.
Mhm. Ja. Toll. Ich hoffe, dass es viele Männer in Anspruch nehmen, weil leider scheinbar nehmen nach wie vor viel mehr Frauen Beratungsangebote an. In vielerlei Fällen. Ist es immer noch so, Christoph, glaubst du, dass es die Männer das als Zeichen der Schwäche empfinden?
Ja, ich glaube schon. Es ist die Sozialisation von uns Männern einfach so, dass man dazu angehalten wird von klein auf. Wir müssen stark sein, dürfen keine Schwächen zeigen. Wenn man Schwächen zeigt, hat man schon verloren. Und das ist einfach so in uns drinnen. Und jedem Mann geht es irgendwann einmal schlecht oder hat da irgendein Problem, wo man vielleicht allein nicht fertig wird. Und da ist es dann oft für viele schon schwierig, vielleicht mit dem besten Freund zu reden oder das dem anzuvertrauen, weil man dem gegenüber auch schon Probleme hat. Und ich glaube, gerade da haben die Männer extrem hohen Aufholbedarf. Mhm. Reden hilft, wie der Podcast heißt, ist eigentlich schon eine super Geschichte.
Ja.
Und man kann sich vieles ersparen, glaube ich, weil für viele Männer ist, wenn sie dann den Schritt einmal getan haben, da auch schon eine Erleichterung, dass man dann sagt, hoppla, ich muss die eigentlich gar nicht, ich muss nicht immer der Obercoole sein und ich muss nicht immer der Starke sein, ich darf auch einmal weinen, ich darf auch einmal sagen, mir geht's scheiße und der Weg ins Gasthaus dann und allein an der Decke sitzen und seine Bierchen runterkippen, ist dann eben oft nicht das Richtige. Und ich sage eher, wenn sie jemanden sieht im Gasthaus, der allein am Tisch sitzt, dann geht sie mal hin und fragt sie mal, ob sie reden könnt, oder kann man was tun für die, oder? Mhm. Also wie ich sagen war, schaut den und er trinkt jetzt schon das Fünfte. Mhm. Was ist mit dem los? Und kein Mensch sagt was nicht.
Mhm. Keiner sagt was. Mhm. Genau.
Deswegen sagt man auch vielfach, der Barmann oder die Barfrau ist nachher der beste Psychologe sein und da nachher auch helfen, was sie sogar oft einmal sogar tun.
Mhm.
Aber nicht auf Dauer. Das soll nicht auf Dauer Thema, weil sonst falle ich in das nächste Problem ab. Und
genau.
Das ist mit Alkohol und mit einer anderen Sucht.
Ja. Und du bist ja der Urologe, Christoph, aber empfiehlst du dann auch, wenn du merkst, es ist eine schwere Erkrankung mit schweren Auswirkungen auch für die Familie, empfiehlst du dann auch Sexualtherapie oder eine psychologische Begleitung?
Eine psychologische Begleitung ist sicher für viele sinnvoll, aber es braucht oft auch nicht unbedingt eine ganz gezielte psychologische Begleitung, sondern einfach, dass man in der Familie eine Geborgenheit hat, dass man das offen äußert einfach und nicht sagt, jetzt bin ich krank und jetzt muss ich erst recht schauen, dass ich daheim alles zusammen da halt, weil wer soll denn das sonst machen und so weiter, sondern einmal sagen, hey, mir geht es einmal nicht gut, könnt ihr mir irgendwie unterstützen zum Beispiel. Nicht?
Und
das muss man aber auch offen zugeben und kommunizieren können. Mhm. Und dann geht es den meisten aber auch besser, wenn sie das schaffen, sage ich jetzt einmal so.
Ja, es gäbe noch vieles, über das wir sprechen könnten. Aber jetzt kommen wir doch langsam zum Ende, glaube ich, weil wenn man noch Fragen hat und sich dafür interessiert oder betroffen ist, kann man natürlich gerne ihn Werner dann kontaktieren von der Selbsthilfegruppe und auch dann mit ihm dann, wie hast du gesagt,
jeden vierten Mittwoch im Monat wird es dann sein. Aber wir gehen jetzt auch in die Bewerbungsphase im Jänner darüber und da wird man sicher was lesen oder hören auch.
Genau. Und die werden im Artikel natürlich dann auch die ganzen Links dann reinschreiben und die Adressen, wo man sich dann auch weiter informieren kann. Wie gesagt, auch bei der Krebshilfe und bei anderem gibt es wunderbare Broschüren, wunderbares Informationsmaterial, gell, für die Betroffenen und natürlich auch für die Angehörigen, die natürlich auch betroffen sind. Ja, Werner, jetzt am Ende vielleicht. Hast du noch irgendwann, möchtest du noch etwas sagen zu unserem Publikum?
Ja, bitte danke, wenn ihr die Möglichkeit habt. Kämpft bitte in die Selbsthilfegruppe, wenn wir das starten. Desto mehr Input wir da haben, desto mehr da Beteiligte sein. Aber ich spreche da ganz gern einen größeren Teil an. Es kann aber selbstverständlich auch die Partnerin mitkommen. Oder in jeder Altersgruppe, nicht nur ein Betroffener, sondern auch prophylaktisch kann man einiges besprechen untereinander oder wie sie das auch machen. Also, ich muss sagen, es ist für alles offen Und wir lernen natürlich dann auch noch ein bisschen voneinander, mhm. das sagen in der Selbsthilfegruppe. Das war mein Abschlussstatement.
Toll, danke. Das klingt einmal sehr spannend, ja, Werner. Christoph, hast du noch einen Wunsch? Einen Wunsch ans Publikum oder ans Universum?
Ans Universum? Nein, mir ist jetzt gleich gerade spontan eingefallen, also ich bin jetzt da als Urologe, als sozusagen Männerfacharzt in die, beim Podcast geladen worden, aber es gibt natürlich viele nicht-urologische Themen, die man auch nicht von der Hand weisen kann. Also es ist nach wie vor Herz-Kreislauf-Erkrankung beim Mann die erste Todesursache und es sterben immer noch viel zu viele an einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall. Also da geht es genauso um Vorsorge. Also bitte, wenn die Männer das Gefühl haben, ich bin nicht mehr so gut, ich habe einen Druck auf der Brust und nicht meinen, jetzt habe ich schon lange nicht mehr trainiert und ich muss gleich wieder mehr tun, nachher wird es besser, sondern das kann wirklich was Ernstes dahinter stehen. Und es sind leider auch junge Männer, Mitte 40 und so weiter, die dann das, solche Warnsymptome missachten und meinen, sie müssen gleich mehr trainieren. Und dann gerade in Osttirol ist der Sport immer das, also wichtiges Thema.
Was auch ein Leistungsdruck
da ist. Ja, genau, dass man das bitte auch beachtet. Und Darmkrebsvorsorge ist genau das Gleiche. Also sollte man auch bitte ab 50 machen. Das sind ganz einfache Untersuchungen. Wenn man da nichts findet, hat man 10 Jahre Ruhe. Was, da kann dann nichts mehr sein. Mhm. Und seine Psyche auch nicht vernachlässigen, bitte. Freunde, Kontakte und
die frische, sich selber gute, was Gutes Luft tun. Gehen und etwas tun und so.
Genau.
Und nicht den Dr. Google zu strapazieren, sondern zu den Fachleute, Christoph und andere
das war auch nochmal
Kollegen.
Guter Tipp, danke Werner. Bitte. Ganz toll. Ja. Also danke, vielen Dank Werner und Christoph für eure Bereitschaft und für die unglaubliche Offenheit. Danke. Und ich vielleicht abschließend als Frau hätte auch noch etwas zu sagen. Also, liebe Männer, wir Frauen, wir gehen jedes Jahr zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt. Und ganz selbstverständlich, und das schon seit Jugendjahren an. Und glaubt's mir, das ist auch nicht angenehm. Also, geht's hin, ihr habt es gehört, es ist wichtig. Schaut's auf euch. Danke fürs Zuhören. Für euch.
Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.